Essen mit seinen Jüngern dabei gewesen, haben am Karfreitag das meditiert, was da ja, bei seinem Tod am Kreuz passiert ist. Den Samstag hat jeder alleine verbracht und ich weiß nicht, wie ihr das überlebt habt, aber scheinbar ganz gut. Und heute kommt dann das Happy End. Das Happy End der Trilogie, kann man sagen. Wir haben immer eine Zeile aus Xavier Naidoos Song Dieser Weg genommen, um die Gottesdienste den Thema zu geben. Und diesmal ist es, dieses Leben bietet so viel mehr. Denn es steckt voller Überraschungen. Meine Frau zum Beispiel war in Venedig mit als Ausflug von ihrem Kunstkurs und trifft dort ihre WG-Mitbewohnerin, die gerade ein Auslandssemester in Genua macht, an irgendeinem Stand, wo sie sich Kleider angucken. So, hallo, du hier. Meine kleine Schwester ist das erste Mal in Berlin mit 13 Jahren und trifft mitten in Berlin ihren Cousin, den sie schon ewig nicht mehr gesehen hat und der in Berlin wohnt. Lustige Überraschung. Oder plötzlich stehen die Freunde vor der Tür, die du ewig nicht mehr gesehen hast und sagen, ich habe gehört, du wohnst in Frankfurt. Hast du einen Kaffee für mich? Oder der Mann bringt einen großen Strauß Blumen mit nach Hause, der Partner. Die WG-Mitbewohnerin räumt mal die Spülmaschine aus. Ich weiß es nicht. Es sind einfach schöne Überraschungen, die das Leben manchmal für einen bereithält. Wenn aber zum Beispiel eigentlich lange gebuchte Flüge plötzlich ausfallen oder der Dozent ankündigt, dass man doch 2 Blocktage mehr hat oder vielleicht die Hälfte der Kollegen plötzlich ausfällt, dann sind es auch Überraschungen, aber eher ein bisschen unangenehmere Überraschungen. Und oft sind Überraschungen irgendwie beides. Schön, aber meistens auch ein bisschen unangenehm, weil sie unsere Pläne über Bord werfen und weil wir uns neu orientieren müssen. Und dann gibt's noch die langweiligen Überraschungen. Früher war ich ganz heiß auf die Dinger, Überraschungseier, und habe mich immer gefragt, was wohl drin steckt, Überraschung. Heute ist so ein Überraschungsei für mich eher ein bisschen zu wenig Schokolade und zu viel unnötiges Spielzeug. Aber keine wirkliche Überraschung. Entweder Schrott oder eine Witzfigur, man kennt das. Ja, du auch, ne? War cool, oder? Das hätte ich auch gern. Vielleicht kannst du dich später mit den anderen Leuten unterhalten, was die auch schon hatten, dann kannst du weiter deine Geschichte erzählen. Das ist eure Chance, später über sowas zu philosophieren. Die Geschichte, an die Ostern erinnert, der Tag heute, ist auch eine Geschichte voller Überraschungen. Schöner, aber gleichzeitig herausfordernder und sicherlich nicht langweiliger. Ich möchte euch die Geschichte, wie sie Johannes aufgeschrieben hat, gleich mal vorlesen. Und die Vorgeschichte ist, Jesus wurde gekreuzigt und Maria Magdalena hat sich überlegt, ganz früh morgens, dass sie da mal hingeht zu dem Grab. Warum? Das schreibt Johannes gar nicht eigentlich. Sie wollte einfach zu diesem Grab hin. Und als sie da ankommt, merkt sie, der Stein, der eigentlich davor sein müsste, ist zur Seite gerollt. Und sie ist schon völlig perplex und läuft zum Grab hin, schaut rein, sieht, es ist leer. Und ihre Reaktion ist, sie dreht um und rennt sofort zu den Jüngern. Johannes und Petrus kommen gleich mit und gucken sich das auch an. Johannes schreibt extra auf, dass er erster am Grab da war und schneller war als Petrus. Der hatte zwar einen Vorsprung, aber Johannes hat ihn dann überholt. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Aber auch die waren ziemlich geschockt, als das Grab leer ist. Und sie drehen sich um und gehen wieder. Und da steigt unser Text Johannes 20 ab Vers 11 ein. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie 2 Engel. Sie trugen leuchtend weiße Gewänder und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte: Es ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagt zu ihr: Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni. Das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest. Ich bin auch nicht zum Vater hinaufgestiegen. Aber geh zu meinen Brüdern und richte ihn von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Am Anfang des Textes hat dieses Leben für Maria eigentlich nichts mehr zu bieten. Sie konnte nicht anders, als zu ihm zu gehen, zum Grab. Einfach nochmal irgendwie verstehen können, was da passiert ist, oder es irgendwie verarbeiten. Die letzten Tage waren einfach viel zu chaotisch, viel zu verwirrend, viel zu enttäuschend, viel zu traurig. Und jetzt, dass irgendjemand, irgend so ein Sack, hat den Leichnam weggeschafft. Lassen Sie ihm jetzt nicht mal seine ewige Ruhe? Maria holt gleich Petrus und Johannes hinzu. Auch die sehen es mit eigenen Augen. Jesus ist weg, das Grab ist leer. Dieses Leben hat für Maria nichts mehr zu bieten. Sie weint. Sie weint so voller Schmerz, wie eigentlich nur jemand weinen kann, der den wichtigsten Menschen in seinem Leben verloren hat. Und plötzlich die beiden Männer, Engel. Warum weinst du, fragen sie sie. Und dass sie Engel waren, scheint für Maria überhaupt keine Rolle zu spielen. Sie sagt einfach nur: Die haben halt, mein Herrn ist nicht mehr da. Wisst ihr, wo der ist? Und in ihrem verweinten Tunnelblick dreht sie sich um und der Text weiß schon, wen sie sieht, Jesus, aber sie weiß es noch nicht. Sie sieht einfach nur einen Mann vor sich und sagt: Herr, weißt du, wo sie meinen Herrn hingebracht haben? Weil sie denkt, er ist der Gärtner. Hallo? Wie krass ist das denn? Was für eine skurrile Szene. Sie denkt, er ist der Gärtner. Also, ja, der Gärtner. Warum nicht? Ich denke auch meistens bei Leuten, die ich nicht kenne, also die ich eigentlich kenne, aber dann nicht mehr erkenne, dass sie der Gärtner sind. Aber ich glaube, genau in diesem Nebensatz müssen wir ansetzen, weil dieser Nebensatz eine Schlüsselstelle ist für die Erklärung der ganzen Osterstory. Erstmal, sie hat ihn nicht erkannt. Und man könnte ja denken, typisch Jüngeraktion. Also wenn man, die Frauen galten ja auch zum größeren Kreis der Jünger, gehörten die auch dazu. Man könnte sagen, typische Jüngeraktion. Jesus erzählt ihnen irgendwas, die kapieren es nicht. Und er hat ihnen auch gesagt, er wird sterben und er wird auferstehen. Und man könnte sich ja jetzt denken, Grab leer, da steht auch noch dieser Mann vor mir. Ja. Da ist vielleicht ein Zusammenhang zu dem, was er erzählt hat. Aber sie versteht es nicht. Aber ich glaube, man kann den Jüngern nur einen Vorwurf machen, wenn man nicht weiß, was Juden damals unter Auferstehung verstanden haben. Auferstehung war schon ein relativ geläufiges Wort damals. Man hatte eine Vorstellung davon, was Auferstehung bedeutet. Und zwar, der Mensch stirbt. Das passiert ihnen allen. Das kann man aus Erfahrung so sagen. Menschen sterben. Und irgendwann, die werden dann eine Zeit lang einfach in so einer Ruhephase sein, Und irgendwann wird Gott sein Volk alle gemeinsam auferwecken und ihnen einen neuen Körper geben. Das ist Auferstehung. Und wenn Jesus jetzt gesagt hat, ich werde wieder auferstehen, dann denkt man sich als Jünger, ja, pff, sicher. Also klar wird er wieder auferstehen. Aber ich glaube, da hat keiner unbedingt daran gedacht, dass er leiblich wieder in diese Welt kommen wird. Das war ein Gedanke, der völlig abwegig und abgefahren war. Aber das ist ja nicht alles. Sie denkt, er sei der Gärtner. Und jetzt könnte man meinen, es wäre einfach eine abwegige, vielleicht ein bisschen skurril witzige Beschreibung von Johannes. Aber diese jüdischen Autoren, die spielen sehr gern mit den Bedeutungen von Worten. Und die Evangelien, da steht ja gar nicht so viel Text drin. Da ist jedes einzelne Wort aufgeladen mit Bedeutung und wichtig. Ist manchmal eigentlich wie so ein Rätsel zu erkunden, was so ein Wort bedeutet. Wenn da steht Gärtner, kann man sich überlegen, Gärtner, Garten. An was erinnert euch das Motiv Garten? Keine rhetorische Frage. Bam! Da haben wir es. Wenn du schaust, wo es einen Garten gibt in der Bibel, ist der erste und wichtigste Garten in der Bibel ist der Garten Eden. Der Garten, den Gott für die ganze Schöpfung eigentlich als den perfekten Platz gedacht hatte, in den er die Menschen reingesetzt hat und zu ihnen gesagt hat, gebt den Tieren ihre Namen und verwaltet diese Schöpfung, verwaltet sie weise. Das ist euer Lebensraum. Hier könnt ihr mit mir in Verbindung diesen Garten bebauen. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Die Menschen machen das eine Zeit lang, aber irgendwann denken sie sich, naja, dieser Gott, der behält uns doch irgendwas vor. Der gibt uns doch nicht alles. Da kommt irgendwie so eine Unsicherheit mit rein und sie sagen, nee, ich möchte ihm eigentlich nicht glauben. Sie lehnen sich gegen ihren eigenen Schöpfer auf. Und deswegen geht dieses Projekt Garten den Fluss runter. Und jetzt redet Johannes von einem Gärtner. Und er spielt ganz bewusst auf die Schöpfung an. So fängt er auch sein ganzes Evangelium an. Da erklärt er nochmal alles mit der Schöpfung. Und sagt, Jesus ist der, der das gescheiterte Gartenprojekt wieder aufbaut. Er ist der, der das Projekt, in dem alle Menschen gleich sein sollen, in dem alle Menschen mit Gott in Verbindung und mit ihrer Natur in Harmonie leben. Dieses Projekt, in das so viel Chaos reingekommen ist, baut Jesus wieder auf. Er macht aus diesem verwilderten Platz wieder einen Garten, in dem Rosen wachsen. Er entfernt das Unkraut. Er macht den Monokulturen ein Ende. Anders gesagt, Jesus zeigt, was es heißt, in Gottes Schöpfung zu leben. Wirklich Mensch zu sein, wirklich als Kind Gottes zu leben. Das erklärt er dann auch gleich noch in dem Johannestext. Er sagt zu Maria, geh zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Könnte man sagen, okay, man kennt das. Jesus redet von Gott als seinem Vater und er nennt seine Jünger, seine Kinder, aber das findest du in Johannes nicht. In Johannes findest du nur, dass Jesus von Gott als mein Vater redet. Und von seinen Jüngern redet er als Jünger. Und plötzlich sagt er hier, nachdem er gestorben ist und auferstanden ist, sagt er, geh zu meinen Brüdern. Und er sagt, ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater. Da ist was passiert. Plötzlich kann er so reden. Über diese Tage, in denen er gestorben und auferstanden ist, hat Gott eine neue Schöpfung gestartet, mitten in der alten Schöpfung, in der die Jünger, alle Menschen als Brüder auf einer Ebene gelten können und in der sie alle zu Gott Vater sagen dürfen. Deswegen sagt Johannes hier so in einem Nebensatz, sie dachte, er sei der Gärtner. Also sie selbst versteht noch gar nicht, was sie da denkt. Und Johannes spielt da ein bisschen mit. Wir gehen mal aus dem Bibeltext raus. Wir haben diesen Gottesdienst genannt, dieses Leben bietet so viel mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade an Ostern für manche von euch vielleicht ein ziemlich komischer Titel ist. Man müsste doch eigentlich sagen, das nächste Leben bietet so viel mehr, oder? Für viele ist die Osternachricht der Beweis dafür, dass auch wir eines Tages auferstehen werden. Und zwar auch lange Zeit für mich der Hauptpunkt. An Ostern sieht man, es ist wirklich wahr, der Tod gilt nicht ewig, wir dürfen auferstehen. Aber ich glaube mittlerweile, dass es nicht der Hauptpunkt der Message von Ostern ist, dass auch wir eines Tages auferstehen werden. Und ich möchte euch erklären, warum ich das so glaube. Jesus hat auf der Erde von Gottes Reich gepredigt. Er hat die ganze Zeit gesagt, in mir, also dadurch, dass ich jetzt auf der Welt bin, kommt auch Gottes Herrschaft auf diese Erde. Und er bringt seinen Jüngern ein Gebet bei. Das geht so, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. So wie Gott im Himmel schon regiert, soll es auch auf Erden werden. Und dieses Gebet wurde an Ostern so kraftvoll wie nur möglich erhört. So wie im Himmel kein Tod mehr ist, hat Gott auch auf der Erde die Bande des Todes zerhauen. Und noch mehr, Gott bestätigt Jesus, indem er ihn wieder von den Toten auferweckt. Er sagt, das ganze Leben und sein ganzes Sterben Jesu, das alles, was da passiert ist, war wirklich wahr. Alles, was Jesus über sich selbst gesagt hat, dass er Gottes Sohn ist, dass er in Gottes Vollmacht Dinge Wunder tut, dass er von wirklich wahre Worte über Gott sagt. All das bestätigt Gott und macht seinen Stempel drauf und sagt, indem er auferstanden ist, stelle ich mich zu diesem Jesus und sage, der ist es. Es ist wirklich so. Seine Sache geht weiter, seine Sache endet nicht am Kreuz, sondern das Leben Jesu, das, was er hier angefangen hat, das hört nicht damit auf, es geht weiter. Er bestätigt den, der sich um die Außenseiter gekümmert hat. Er bestätigt den, der Menschen nicht mit Vorurteilen begegnet ist. Er bestätigt den, der sich nicht selbst an die Macht setzen wollte. Und er bestätigt den, der schwach und schamhaft gestorben ist. Und damit haben die Mächte und Systeme dieser Welt, in denen es darum geht, dass der Stärkere sich durchsetzt, nicht das letzte Wort. Sondern Gott sagt, eigentlich, das System, das ich unterstütze, das geht den anderen Weg, das geht den Jesusweg und das wird letztendlich gewinnen. Und das zeigt er durch die Auferstehung, sagt, dieses System unterstütze ich. Auferstehung Jesu mit seiner Auferstehung hat die Auferstehung an sich auch für alle anderen Menschen schon begonnen. Das Projekt Garten 2.0 wurde gestartet. Das Reich Gottes ist mit Jesus schon Realität auf dieser Welt, unter denen, die glauben. Und dann kommt das, worüber wir schon öfter geredet haben, dass es ein schon jetzt gibt und ein noch nicht, wie die Theologen immer sagen, das Reich Gottes ist schon da, aber noch nicht vollständig. Das sehen wir jeden Tag, dass die Auferstehung noch nicht alles eingenommen hat, dass nicht immer die Schwächeren gewinnen, sondern dass es anders ist, das sehen wir jeden Tag. Aber es hat schon angefangen. Aber diese Auferstehung, die ist sehr umkämpftes Terrain. Vor allem in der Theologie gab es im 20. Jahrhundert Theologen, die gesagt haben, Auferstehung, das kann doch kein Schwein, ganz ehrlich, mehr glauben. Also sagen wir einfach, dass Jesus sozusagen in die Herzen der Menschen, in in den Glauben der Menschen auferstanden ist, aber nicht in echt. Und es fällt auch eh vielen Menschen schwer, das zu glauben, also sagen wir, dass es nicht wirklich passiert ist. Und Paulus sagt ja dagegen, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, dann sind wir die allerärmsten Kreaturen, wenn wir es trotzdem glauben. Und ich möchte heute hier nicht über die Gründe philosophieren, die es gibt, daran zu glauben, dass Auferstehung wirklich passiert ist. Darüber können wir in einem anderen Kreis reden. Ich glaube, dass man sehr guten Gewissens, auch intellektuellen Gewissens, glauben kann, dass Jesus auferstanden ist. Aber ich glaube auch, dass wir als Christen oft aus der Auferstehung einen Punkt gemacht haben, der sozusagen ganz oben auf der Checkliste für echte Christen steht. Also, glaubst du, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Check, dann bist du ein echter Christ. Das ist ganz wichtig. Und da gibt es noch, je nach Glaubensform, gibt es da ganz unterschiedliche Punkte, die man glauben muss. Aber das ist einer der wichtigen. Bei Checklisten für echte Christen steht Auferstehung ganz oben. Und in diesem Sinne fragt jemanden, den Theologen und Philosophen Peter Rowlands, der hat gerade seine Theorie erklärt, und jemand aus dem Publikum fragt ihn, meine Frage, leugnest du damit nicht die Auferstehung? Leugnest du nicht die Auferstehung mit dem, was du gerade sagst? Und Peter Rowlands stellt sich vor die ganze versammelte Zuhörerschaft hin und sagt, ja, ich leugne die Auferstehung. Ich leugne die Auferstehung. Ich leugne die Auferstehung jedes Mal, wenn ich an denen, die mich brauchen, einfach vorbeigehe. Ich leugne die Auferstehung jedes Mal, wenn ich die Schwachen und Armen ignoriere. Ich leugne die Auferstehung Jesu jedes Mal, wenn ich einfach nur mit mir beschäftigt bin. Es war mindestens genauso still wie jetzt hier danach. Und er ist dann auch einfach gegangen. Krasse Aussage. Man könnte es vielleicht so umformulieren, was er sagt. Ich leugne die Auferstehung jedes Mal, wenn ich so lebe, als gäbe es keine Hoffnung für mich und für die um mich herum. Wenn ich so lebe, als wäre das bestimmende System immer noch das System der Stärkeren und nicht die Hoffnung, die Gott auch für die Schwächeren hat. Ich finde seine Aussage ziemlich spitz und man kann sich dadurch sehr unter Druck gesetzt fühlen, weil man dann eigentlich sagen müsste, ich leugne die Auferstehung jeden Tag, weil es immer Menschen gibt, denen ich nicht helfen kann. Deswegen würde ich es nicht so spitz sagen wie er. Aber er macht deutlich, dass es bei der Auferstehung, die zu glauben, nicht nur darum geht, irgendeinen Satz zu unterschreiben, zu sagen, ja, ich glaube daran, dass er körperlich auferstanden ist, sondern dass es darum geht, in diesem Bewusstsein, dass er auferstanden ist, in dieser Perspektive mein Leben zu führen. Wenn das wirklich stimmt, dass er auferstanden ist, dann ist es nicht nur ein Satz, den es zu glauben gilt, sondern eine Dimension, die unser ganzes Leben prägen will. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann steht fest, was bei uns unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Dann dürfen wir mit Hermann Hesse sagen, ich glaube an die Unmöglichkeit. Ist doch so. Dann ist Hoffnung kein netter Begriff, den man mit Pathos beschwören muss und den man auf Karten mit vielen Blumen draufschreibt, sondern dann hat Hoffnung einen echten Grund, der uns dazu treibt, Jesu Sache weiterzuführen. Dann ist Hoffnung kein leerer Begriff, keiner, den man so beiläufig benutzen könnte, sondern ein großer Begriff, der antreibt und motiviert. Und genau das haben die Christen damals verstanden. Sie haben verstanden, dass da sowas Besonderes geschehen ist, dass Gott seine neue Schöpfung mitten in die alte reingestartet hat, dass sie gesagt haben, wir müssen Ostern, das was da passiert ist, immer und immer wieder feiern. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass es da eine Dimension gibt, die über unser alltägliches Erleben so weit hinausgeht, dass wir uns immer wieder dran erinnern müssen. Und deswegen feiern wir jedes Jahr Ostern. Stimmt nicht ganz. Deswegen feiern wir eigentlich jeden Sonntag Ostern. Die ersten Christen haben angefangen, am ersten Tag der Woche Gottesdienste zu feiern, weil Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Der Synagogengottesdienst war einen Tag vorher, am Sabbat. Aber die Christen haben sich ja an dieses System angegliedert. Sie haben auch Gottesdienste gemacht. Aber sie haben gesagt, wir machen diese Gottesdienste am Sonntag. Für uns Sonntag. Weil Jesus auferstanden ist, weil wir jede Woche daran uns erinnern müssen. Nicht nur einmal im Jahr. Das ist unsere Dimension, in der wir leben. Okay. Ich sehe schon. Das ist klar. Dann möchte ich einmal kurz zu Maria und uns kommen. Weil es uns ja, obwohl wir jeden Sonntag Gottesdienst feiern, trotzdem oft schwerfällt, über unsere Möglichkeiten hinauszugehen, weil die sich ja viel deutlicher aufdrängen als Gottes Möglichkeiten. Weil wir oft verzweifelt an Jesus Grab stehen, reinschauen und ihn nicht sehen und fragen, hey Jesus, wo bist du? Mann, wo versteckst du dich? Mach doch mal was. Und mir macht es ziemlich viel Mut, dass gerade Maria die erste Zeugin dieser Überraschung ist. Und dass gerade Maria Jesu Sache als erste weiterführen soll. Denn, und das tut mir jetzt sehr leid für alle Frauen, aber es ist ein sehr, sehr schwaches Argument damals gewesen, dass Maria als Frau Jesus als erste gesehen hat. Das ist eigentlich peinlich. Also die Christen im ersten und zweiten Jahrhundert haben viel Zeit damit verbracht, zu argumentieren, warum die Auferstehung wirklich stattgefunden hat, weil das auch damals die Leute schon nicht glauben konnten. Und eigentlich sagt man da nicht so, Maria hat's gesehen. Da lacht sich jeder kaputt. Maria ist eine Frau. Hallo. Die denken sich den ganzen Tag irgendwelche verrückten Sachen aus. Ist eine Frau. Also es tut mir wirklich leid, aber damals war es so, dass das Wort einer Frau nicht viel gegolten hat. Auch nicht als Zeugin. Es bedeutet nicht viel, dass eine Frau das als erstes gesehen hat. Und trotzdem lässt Jesus sie seine erste Zeugin sein. Auch wenn er weiß, in der Welt gilt ihr Zeugnis nicht viel. Es mag peinlich sein, dass sie die Erste ist, die das gesehen hat. Und vielleicht ist es auch peinlich, so Leute wie uns zu nehmen, die manchmal gar nicht wissen, wie sie das mit der Auferstehung erklären sollen. Denen es vielleicht manchmal schwerfällt, das zu glauben. Die diese Dimension, die auch für sie gilt, diese Hoffnung oft überhaupt nicht fassen können und vergessen. Das sind eigentlich schwache Zeugen dafür. Aber genau diese Zeugen wie Maria nimmt er, genauso Leute wie uns, die ihn suchen und sagen wollen, hier, zeig uns doch deine Hoffnung. Wir wollen sie einfach mit unseren Mitteln, wollen wir da drin leben. Genau diese Leute nimmt er. Das finde ich ziemlich cool. Ich habe euch am Anfang von den ziemlich langweiligen Überraschungen in diesen Eiern hier erzählt. Und ein Freund von mir hat seiner Freundin mal so ein Überraschungsei hier geschenkt. Und wahrscheinlich hat sie sich gedacht, Überraschungsei, also ihr wisst schon, zu wenig Schokolade und zu viel unnötiges Zeug innen drin. Aber egal, er hat mir dieses Ei geschenkt, ich mach's auf. Und sie macht das Überraschungsei auf, die Folie außen weg, die Schokolade auf, dieses gelbe Plastik auseinander. Und was ist drin? Ein Ring. Oh, ist wirklich geschehen, habe ich mir nicht ausgedacht. Was für eine Überraschung. Da steckt so viel mehr drin, als sie gedacht hat. Und für mich war das Thema Auferstehung und Hoffnung lange Zeit wie ein Überraschungsei. Ich wusste eigentlich, was drin steckt. Jesus auferstanden. Yeah. So. Man kennt das. Doch mit der Zeit darf ich immer mehr entdecken, wie das so ein Überraschungsei mit einem Ring drin ist. Das ist etwas, was viel verbindender ist, wie ein Ring, aber trotzdem auch viel sprengender von dem, was ich eigentlich erwarte. Und in 1. Korinther 13 schreibt Paulus, nun bleiben drei. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Und ich habe mir immer gedacht, Glaube, check. Weiß ich. Glaube ist wichtig, brauche ich jeden Tag. Liebe. Ohne Liebe macht der Glaube keinen Sinn. Alles klar. Aber Hoffnung? Also ich meine, Hoffnung darauf, dass man irgendwann halt bei Gott ist. Oh, was macht das mit mir heute? Und so langsam darf ich kapieren, dass Hoffnung nicht irgendwas Fernes ist, sondern dass es was ist, was uns heute überhaupt zum Glauben, zum Lieben antreibt, weil wir eine Hoffnung haben, die schon heute in diese Welt mit Ostern jeden Sonntag, jeden Montag, jeden Dienstag und so weiter hineinbricht und uns überraschen will. Uns von unseren Möglichkeiten, an die wir uns so oft binden, freisetzen will und eine ganz andere Dimension aufzeigt. Eine Überraschung. Dieses Leben bietet so viel mehr. Überraschung. Für jeden von euch ein Überraschungsei. Dürft das gerne mal rumgeben. Legen das hier auch noch mit rein. Und ihr dürft dieses Überraschungsei jetzt aufmachen und jetzt zusammenbauen. An unsere zwei Techniker da hinten haben wir ein bisschen Hintergrundmusik, leise. Nicht allzu pathetisch. Ich möchte euch bitten, das Überraschungsei einfach mal aufzumachen. Ich habe überall einen Ring reingemacht. Nein. Das Überraschungsei aufzumachen und mal zu gucken, was drin steckt. Und vielleicht fällt euch jetzt gerade mit diesem Ei. Wir haben hier noch Überraschungseier. Und ich möchte euch bitten, einfach mal zu überlegen, wie ihr diesen Satz gerade für euer Leben fertig machen würdet, wie ihr den fertig erzählen würdet. Und zwar fängt der Satz an, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann, was bedeutet es dann für mein Leben? Und ich lege einfach mal das Mikro zur Seite und wenn jemand von euch uns mal erzählen möchte, was, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, was das für euer Leben bedeutet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal kurz davon erzählt. Ob mit Mikro oder ohne, wie ihr wollt.
Möchten wir jetzt eine Zeit der Anbetung haben? Heute sieht es ein bisschen anders aus wie sonst, wie ihr es schon gemerkt habt. Marco und Christina sind heute zu zweit unplugged. Genau, wir möchten einfach ein paar Lieder gemeinsam singen, um unseren lebendigen Gott zu feiern. Das dürft ihr machen, wie ihr wollt. Genau. Aber ein Teil der Anbetung des Lobpreises ist auch unsere Kollekte. Denn die Subzone lebt von Spenden. Wenn ihr etwas dazugeben wollt, dürft ihr das gerne machen. Es geht gleich während des ersten Liedes eine Box rum. Da dürft ihr was reingeben. Müsst aber natürlich nichts. Genau.